Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich habe heute sehr, sehr tiefe Fragen an meinen Gast. Was bewegt Menschen in ihrer Seele unterhalb der rationalen Oberfläche? Und welche Rolle spielen diese Erkenntnisse für die Markenführung? Wir reden über morphologische Tiefenpsychologie, also darüber, wie sich unbewusste Motive, implizite Bedeutungen und kulturelle Codes in unserem Verhalten und damit auch in unserer Wahrnehmung von Marken und unserem Kaufverhalten spiegeln. Mein Gast ist einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, Dirk Ziems, Mitgründer von Concept M, einem Institut für psychologische Markt- und Kulturforschung mit internationalem Wirkungskreis. Dirk und seine Kollegen beraten Marken weltweit mit dem Ziel, nicht nur zu verstehen, was Menschen tun, sondern warum sie es tun. Herzlich willkommen bei Markenkraft.
Ja, hallo Olaf. Schön, hier dabei zu sein.
Super. Ich sag ja immer, wie du weißt, hinter starken Marken stehen starke Menschen und du stehst ja auch hinter einer starken Marke, deiner eigenen Marke, Concept M, aber du hilfst auch anderen Marken. Deshalb erstmal ein bisschen was zu dir. Eine ganz breite Frage, wie bist du zu dem Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also was ich noch erinnere, was meine Eltern mir immer gesagt haben, schon als kleines Kind war ich immer extrem neugierig. Also die interessieren, die erinnern sich noch, wenn die mich zum Kindergarten gebracht haben, damals ist man dann zu Fuß gegangen, so eine Viertelstunde, da hätte ich also auf dem Weg schnell mal 50, 60 Fragen gestellt. Was ist das denn? Was ist das denn? Und die waren auch einigermaßen genervt. Vielleicht wollte ich die auch nerven damit, aber irgendwie habe ich da schon so eine penetrante Interviewtechnik als kleines Kind drauf gehabt.
Das ist interessant. Wo bist du aufgewachsen?
Am Niederrhein in Kleve, dicht an der holländischen Grenze. Das heißt, auch schon als Kinder haben wir, damals gab es ja noch nicht Migration in dem Ausmaß. Da waren das alles noch überall deutsche Familien. Und wir hatten aber sehr viel mit Holland zu tun. Und da gab es eben auch direkt eine andere Kultur und waren viele Dinge anders und das war eben auch neugierig. Außerdem waren meine Eltern Gott sei Dank doch sehr weltläufig. Meine Mutter hatte eine Zeit lang in Amerika gelebt und mir immer von New York erzählt und das hat mir auch so eine Sehnsucht nach Weltreisen und anderen Kulturen eingepflanzt.
Und das Anderssein hat dich da nicht verschreckt, sondern eher interessiert.
Ja,
da
konntest du dann genau. Bis heute interessiert mich das sehr und ich mag es auch, mich mit anderen Kulturen zu auseinanderzusetzen, zu konfrontieren, wo ich erstmal überhaupt nichts verstehe. Also bin zum Beispiel gerne in Kairo. Das ist so für mich so da in den muslimischen Vierteln und finde das ganz, ganz faszinierend, die Leute zu beobachten.
Ja, das ist spannend. Ich war als Kind mal in Kairo und ich erinnere mich nur an den unfassbaren Verkehr. Das war wirklich ein ohrenbetäubender Lärm und alle haben permanent gehupt und geschrien. Und es war für europäische Verhältnisse was, also ein permanentes Klanginferno, so würde ich
ja,
das noch aus der Erinnerung.
Das ist ja so auch so eine Lehre der Morphologie. Kultur ist immer Formatierung. Also dass der Betrieb immer also in ein Format, in eine Taktung gebracht wird. Es kann aber auch ganz anders formatiert werden und funktioniert dann auch.
Also da war das ja schon angelegt, dass das du heute tust, Leute zu interviewen. Aber dann hast du ja irgendwann mal auch irgendwas getan, wofür du dann das erste Mal Geld bekommen hast. Was erinnerst du dich daran? Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, da erinnere ich mich dran. Das war so in späten Teenagerzeiten. In Kleve gab es eine Margarinefabrik, die Union Margarine. Das ist wohl so auch Teil des Unilever-Konzerns gewesen, gibt es heute nicht mehr. Und da gab es sensationell viel Geld zu verdienen für Jugendliche, nämlich, ich glaube, 21 Mark oder so für die Nachtschicht am Margarinefließband. Okay. Und da habe ich denkbar Worst Case die Erfahrung gemacht, da kamen immer aus den gleichen Düsen Margarine gespritzt und einmal haben wir Sanella-Becher darunter gestellt und einmal Rama-Becher, da war überall das Gleiche drin. Jetzt werde ich vielleicht
Aua.
abgemahnt. Ist heute bestimmt nicht so. Vielleicht war das auch Schmu vom Schichtleiter. Ich kann es nicht entscheiden. Aber ich habe ein tiefes Misstrauen seitdem, ob das, was die Werbung so erzählt und die Packung auch wirklich stimmt. Aber es machte wirklich so den Eindruck, vielleicht erinnere ich das auch falsch und war das nur in den Schichtübergängen, dass man da noch so eine Charge Sanella und Rama verwechselt hat, aber ich hatte allen Anlass, dem nicht zu glauben, dass da Unterschiedliches drin ist.
Interessant. Das heißt also, der unterschiedliche Wert, den diese Marken dann im Regal erzielen, der kann dann nur eigentlich psychologisch entstanden sein, weil funktional und chemisch war es dann das Gleiche. Das erinnert mich so ein bisschen an den Louis Dufiné-Film, hier Brust oder Keule, wo der Herausgeber von dem Michelin-Guide ist und dann sein großer Widersacher, dieser Lebensmittelproduzent, und er dann in diese Fabrik einbricht und feststellt, dass alle Lebensmittel aus dem gleichen grünen Schleim hergestellt werden. Das beantwortet meine nächste Frage. Was war so die erste Marke, die in deinem Leben eine Rolle spielte? Das wäre ja dann ein Markenerlebnis, was du da gerade beschrieben hast, wo du ein tiefes Misstrauen gegenüber Marken, also die Verpackung von Marken, entwickelt hast. Aber gab es eine andere Marke, wo du das Gefühl hattest, da war der Wert gerechtfertigt? Das war eine Marke, die dich in irgendeiner Weise fasziniert hat?
Ja, das waren natürlich die Levi's Jeans und das waren natürlich auch die Popstars oder Rockstars, die man ja auch als Marken sehen, ein alter David Bowie-Fan. Und der hat ja auch so einen Markenkern als Dandy und Chameleon, so eine Mischung dazwischen entwickelt. Und ich habe aber in der Zeit noch gar nichts gewusst über Marketing oder Markenpsychologie. Gut, ich hatte mich in der Zeit auch so ein bisschen für Werbung interessiert und das eine oder andere da gelesen, wie Foodfotografie geht oder wie so Werbefilme in den 80ern, da waren ja auch große Wellen, Grace Jones in der Citroën-Werbung, sowas fand ich toll. Aber so richtig interessant geworden oder wichtige Prägungen waren dann natürlich durch mein Psychologiestudium bei dem Professor Salber, dem Begründer der Morphologie. Und da hatte ich eben das Glück, das auch in aller Ausführlichkeit studieren zu können, noch mit einer ganz freien Prüfungsordnung. Also wir hatten relativ wenige Prüfungen und Tests und man konnte da an der Uni Köln, die in der Zeit auch wirklich ganz großartige Professoren hatte, konnte man dann auch so ein Studium Generale machen. Also neben der Psychologie habe ich mich auch mit Soziologie, Kunstgeschichte, Philosophie, Film und Theater und solchen Disziplinen beschäftigt. Und da war immer was los und man konnte da eigentlich von Vorlesung zu Vorlesung immer, was man spannend fand. Und
Ach,
ich fand vieles
herrlich.
spannend.
Ja, das ist ja so ein klassisches Bild der Akademie, ne, wo der
Ja.
Geist sich frei
Ja.
entfalten
Also ein
kann.
anderer Begriff von Bildung auch, dass man also der Bildung einen Rahmen geben soll und das auch frei sich entfalten soll. Und ich finde eigentlich schon auch traurig, wie viel heute in der Akademie auch verschult ist und in engen Kästen und auch ja, dass Professoren dann auch darauf achten müssen, so in Zitierstatistiken oben zu sein. Und das ist nicht unbedingt etwas, was so die notwendige Freiheit und die notwendige Interdisziplinarität fördert.
Spannend. Und dann hast du morphologische Tiefenpsychologie studiert. Wir erklären gleich mal, was das eigentlich ist. Aber wie bist du dann zur Marke gekommen? War das schon Teil des
Das
Studiums,
war
weil
schon,
Marken
ja.
psychologische Phänomene sind?
Ja, also wir hatten im Studium im Fach Medienpsychologie eben schon diese psychoanalytische Markenpsychologie. Das sind aus heutiger Sicht längst vergessene Autoren wie Edward Bernays oder Ernest Dichter. Und das waren so Debatten der 60er Jahre, die auch in den 70er und 80ern so weitergingen. Da gab es zum Beispiel diesen Bestseller Hidden Persuaders von Vance Packard, der so gesagt hat, passt auf, liebe Konsumenten, ihr werdet total manipuliert. Also die arbeiten da mit allen Psychotricks und drängen euch Marken auf, die ihr überhaupt nicht braucht, mit Versprechen, weil die die richtigen Knöpfe drücken und so weiter. Und es gab ja in der Tat in dieser Zeit in der amerikanischen Werbeindustrie sehr viele Psychoanalytiker, die dort gearbeitet haben und eben auch geholfen haben, die Konsumenten tiefer zu verstehen. Und es gab auch in Europa ein Ernst-Dichter-Institut. Und ja, der Professor selber war auch durch diese Schulen auch inspiriert. Und es gab dann einen Schüler von ihm, den Dr. Melchers, war mein Mentor, der hat das erste morphologische Institut auch gegründet. Das war das IFM Freiburg damals, der ist dann nach Freiburg gegangen und er hat eben diese psychoanalytisch-morphologischen Motivstudien gemacht. Und bei dem habe ich gelernt, schon im Praktikum. Und das ist bei mir eine ja, sehr langweilige Karriere, denn ich bin sozusagen vom Praktikant bis hin zum Gesellschafter 15 Jahre am IFM gewesen. Und dann hat es sich ergeben, dass wir uns getrennt haben, Dr. Melchers und ich. Und dann habe ich mit dem Thomas Ebenfeld zusammen das Konzept M gegründet, weitere 15 Jahre. Und ja, wenn man noch die Praktika dazu zählt, bin ich jetzt 35 Jahre in dieser Tradition zu Hause.
Wow, okay. Das beantwortet die Frage, wie du von der tiefen Psychologie zur Marke gekommen bist. Also
Übers Praktikum.
übers Praktikum, genau. Da steigen wir jetzt gleich ein. Aber ich wollte gerade, weil du den Namen genannt hast, für meine Hörer, wir sind ja ein Bildungspodcast, deshalb
Ja.
greife ich jede Gelegenheit auf. Edward Bernays, haben viele gar nicht auf dem Schirm. Der Erfinder des Begriffs PR ist ja ein, was war er? Der war ein Neffe von Freud, ne? Und der ist nach Amerika ausgewandert und hat als erster die Tiefenpsychologie praktisch auf Massenkommunikation, also eigentlich im Ersten Weltkrieg für Wilson, hat er Propaganda gemacht und hat gemerkt, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Und dann nach dem Krieg hat er gesagt, ja, das könnte man ja eigentlich auch für Firmen nutzen, aber das können wir natürlich nicht Propaganda nennen und hat dann PR daraus gemacht und erfunden. Und eine seiner berühmtesten Coups war, und da sind wir leider wieder auch auf dem negativen Teil sozusagen dieses ganzen Themas. Ich hoffe, wir finden dann gleich auch noch den Twist, wo wir sagen, okay, wir helfen aber auch Firmen mit guten Produkten, einfach diesen Nutzen mehr Menschen zugänglich zu machen. Aber was er damals gemacht hat, er hat den Frauen das Rauchen beigebracht.
Ja, das
Und da
kann
gab
ich gerne auch noch mal. Es ist eine Sache, ich habe das mal für eine Arbeit von mir sehr, sehr tief recherchiert. Es ist so, dass tatsächlich entscheidend war für die Entwicklung von Edward Bernays ein Sommerurlaub mit Sigmund Freud im Sommer 1916. Da gab es immer die Tradition im Hause Freud, eben 4 Wochen im Wiener Wald Urlaub zu haben. Es gibt übrigens ein Hotel, was man auch noch besuchen kann mit den Räumlichkeiten, wo die sich da aufgehalten haben. Und Edward Bernays, der war vorher der Manager von Caruso gewesen und hatte ganz großes Talent, Broadway-Shows und so etwas. Und auch der hat die praktisch Dievenpsychologie, so sich rar machen, verrückt auftreten. Also Caruso war eigentlich ein bescheidener Typ, aber er hat den so zum verrückten Star gemacht und dadurch seinen Preis auch ums Zehnfache hochgejazzt und war sehr, sehr erfolgreich als Impresario so am Broadway. Und dann hatte er aber auch so Jobs, was für Marken zu machen und dann hat er eben Freud konsultiert in diesem Sommer 2016. Und Freud war in dieser Phase, noch das war so die Phase zwischen Totem und Tabu und Massenpsychologie und Ich-Analyse. Das ist jetzt die Frucht von 7 Jahre Hardcore-Psychoanalysestudium, was ich damals gemacht habe, dass ich mich da an den Verweisen auch auskenne. Und Freud hat eben dieses Konzept von Public Consent nahegebracht, dass man über Symbole praktisch für Gruppen, für Zielgruppen, für Konsumentengruppen Identifikationsobjekte schaffen kann. Und daraus ist gekommen, dass er gesagt hat, du musst die Zigarette neu framen. Die Zigarette ist im Grunde die Freiheitsfackel. so Torch of Freedom, wie die Freiheitsstatue in New York. Und entsprechend haben sich die Suffragetten dann bei ihren Demos alle eine Fluppe angezündet und das als Torches of Freedom. Vorher war das völlig verpönt und Tabubruch, dass Frauen geraucht haben. Aber mit diesem Move wurde das dann zur Mode und Lucky Strike wurde dann auch Lippenstiftrot in der Zeit und er hat das ganze Programm gespielt für die Zigarettenindustrie.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also er ist ja auch einer der Erfinder des PR-Stunts. Ne?
Ja,
Das hat er dann bei der St.
ja.
Patrick's Day-Parade hat er ja die jungen Damen der Bostoner Gesellschaft dazu bewegt, auf sein Zeichen hin alle gleichzeitig bei diesem St. Patrick's Day-Parade sich alle eine Zigarette anzuzünden, was natürlich ein Skandal war. Hat aber dann dafür gesorgt, dass auch genügend Fotografen direkt an der Stelle waren, die das natürlich dann durchs ganze Land tragen. Und das war schon sehr gut
Also
orchestriert, was er da gemacht hat.
ganz
Aber sehr
ganz
ja.
wichtige Prototypen für das Campaigning, was auch jetzt das bei Social Media hieß das dann ja auch, da gab es dann ja auch Begriffe dafür, wenn man dann einen Platz genommen hat und da so ein Event gemacht hat und das dann viral ging. Also all diese Dinge sind da so auch im geplanten Maßstab entwickelt worden.
Und jetzt steigen wir ein und erklären, warum das funktioniert. Nämlich, wenn man morphologische Tiefenpsychologie versteht. Aber deshalb musst du jetzt erstmal erklären, was ist denn das überhaupt, Morphologie?
Ja, das kann man nicht in 5 Minuten so
Ah, du
erklären.
schaffst das. Ich habe da großes Zutrauen, Dirk. Also wenn es einer schafft, dann schaffst du das.
Naja, ich bin da sicher nicht der Einzige, der sich versucht. Also die Morphologie geht jetzt davon aus, dass wir eigentlich in einer psychischen Welt leben von ständiger Gestalt und Verwandlung. Also dass sich alles um uns herum transformiert und dass man diese Formenbildungsprozesse, dass man die beobachten kann, studieren kann. Das sind immer offene Prozesse. Und das Prinzip der Morphologie ist der Versuch, so eine Wissenschaft daraus zu machen, wie Gestalt und Verwandlung funktioniert. Das kommt ursprünglich von Goethe. Und der hat so sich konfrontiert gesehen, wenn man das jetzt im neuen Deutsch sagt, mit einem Big Data Problem, dass nämlich er Interesse hatte, Botanik zu verstehen oder die Fauna zu verstehen. Also und das war also zu Goethes Zeiten so, dass es da auf einmal durch die Erkundungsreisen eine Botanik gab, wo praktisch jedes Jahr neue 1000 neue Pflanzenarten dazukamen. Und man überhaupt nicht mehr verstanden haben, wie sind die voneinander abgestammt. Vorher gab es eine Botanik, die war einfach, die war auf Europa so begrenzt und dann hatten die Forschungsreisen gemacht in die anderen Kontinente und dann gab es auf einmal eben ganz viele weitere Bäume, Pflanzen und dann gab es eine Schule, die hat versucht, das alles in Kästchen zu packen, zu klassifizieren. Und das ist eben halt auch immer so ein Versuch in den Wissenschaften, alles eben, ja, also zu klassifizieren, auch zu bürokratisieren, für jedes Phänomen so ein eigenes Gesetz zu postulieren. Und Goethe meinte, nee, man müsste da drin doch ein tieferes Bildungsprinzip sehen. Und darüber ist er so dazu gekommen, eigentlich ist alles Gestalt und Verwandlung und alles ist auch voneinander abstammend und sich entwickelnd. Und es gibt bestimmte Urtypen und Phänotypen und das wurde eine ganz neue Richtung, das so zu sehen. Und das wenden wir jetzt an auf den Alltag. Wir nehmen uns dann so einzelne Formen, wie das Putzen oder das Frühstücken oder das Autofahren und
Genau,
versuchen,
darf ich da kurz einhaken, weil das, glaube ich,
ja.
ein sehr schnelles Missverständnis ist. Formen begreift ihr dann auch in Verhaltensformen, ne? Also in Verhalten motivierte, sozusagen, warum tun die Menschen das, was sie tun? Es ist nicht nur die haptische Form, die entsteht oder die organische Form, die wächst, wie die Pflanzen, sondern in dem Fall das Verhalten der Menschen. Das beschreibt ihr als Form.
Ja, Olaf, jetzt versuchst du mich wieder in ein Kästchen zu drängen. Also
Nee, nee, das
Verhalten,
ist Frage, ob ich es richtig.
wir sehen Erleben und Verhalten als Einheit. Und wir sehen Gefühle und Kognitionen als Einheit und Motive. Und das ist ja eben der grundsätzlich ganzheitliche Aspekt der Morphologie, dass man gar nicht so, also das hat in der akademischen Psychologie jetzt eben sehr stark dieses Kästchendenken angenommen. Dass man eben sagt, wir machen Verhaltenswissenschaft oder wir machen Emotionspsychologie oder wir machen Kognitionswissenschaft oder Motivwissenschaft. Aber die Morphologie sagt, so sieht es ja im Alltag gar nicht aus. Also wenn ich jetzt hier dieses Gespräch mit dir führe, dann habe ich ja jetzt nicht einen Gedanken und dann eine Sekunde später habe ich ein Gefühl und dann habe ich eine Sekunde später ein Motiv, sondern es ist ja immer alles gleichzeitig da. Und auch das Verhalten kannst du vom Erleben nicht trennen. Und das ist eben schon, ja, vielleicht schon auch so das radikalste Prinzip der Morphologie, dass wir das alles eben immer im Zusammenhang sehen.
Ich versuche das halt fassbar zu machen. Deshalb, ne, und dann da hast du vollkommen recht, ne? Dann, das ist ja das, was dann die Verhaltenspsychologie macht, einen Kasten auf und sagt, hier ist der Reiz, das Signal, der rote Knopf. Und die Menschen drücken den roten Knopf. Das ist jetzt erstmal die Beschreibung des Verhaltens. Und die Farbe Rot funktioniert besser als die Farbe Blau. Ja, das wäre ja dann so nur auf der Ebene. Aber was dahinter steckt, warum die Farbe Rot in diesem Moment, in diesem Kontext ein bestimmtes Gefühl erzeugt, den Reiz auslöst oder dieses Bedürfnis auslöst, ihn zu drücken, das wäre sozusagen dann immer tiefer zu gehen und das alles als Einheit zu betrachten, bis hin zu dem Gefühl, was ich habe, dass ich mich wie James Bond fühle oder als Raketeningenieur, wenn ich auf den roten Knopf drücke. Habe ich das
Ja,
richtig
also
wiedergegeben oder korrigiere mich und
es ist eben genau,
sortiere das wieder mal?
genau, das ist eben so der Versuch, ich versuche eben Zusammenhänge zu isolieren und dann habe ich eine Gesetzmäßigkeit, wenn ich da jetzt ganz erfolgreich isoliert habe. Rot steht für die Emotion, blau steht für eine andere Emotion. Wir würden aber von der Morphologie sagen, ja, das ist vielleicht oft so und vielleicht kann man auch mit der Gesetzmäßigkeit öfter mal arbeiten, aber am Ende ist alles kontextabhängig, also von der Ganzheit, also von dem situativen Kontext, wenn du es so willst, und was da passiert. Das nennen wir in der Morphologie Verfassung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rot über die Ampel gefahren bin, und ich sehe hinter mir Blaulicht. Das ist das Blau für mich bedrohlich. Ja?
Ist nicht
Ist nicht
beruhigend.
beruhigend. Also was ist passiert? Ne? Da stimmt diese Farbpsychologie schon nicht mehr. So.
Super Beispiel, ja.
Und entsprechend ist aber natürlich die Herausforderung, wenn man so sagt, alles ist Kontext, alles ganzheitlich, ja, wie kann man denn dann noch zur Ordnung kommen? Also wie kann man Ganzheit praktisch denken? Und das ist eben immer eine Fragestellung. Da gibt es auch einen berühmten Text von dem Wilhelm Saber, sind Ganzheiten überhaupt praktisch? Sind Ganzheiten praktisch, heißt der. Und in der Tat, also wir versuchen eben sehr stark über Beschreibungen zu arbeiten, in den Beschreibungen immer die Ganzheit, den Bezug zur Ganzheit nicht zu verlieren. Und so ganze Sequenzen, ganze Stories, wenn du so willst, erstmal in den Raum zu stellen und uns diese Stories anzugucken, in denen Erleben und Verhalten. Das sind also so Sequenzen. Und dann fokussieren wir mal ganz eng, dann sind wir bei Handlungseinheiten. Also, dass wir uns angucken, ja, was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen eine Tafel Schokolade essen oder einzelverpackte Schokolade essen? Und wenn man da diese 2-Minuten-Sequenzen beschreibt, was da passiert, dann versteht man dann Zusammenhänge und auch Gesetzmäßigkeiten. Also.
Dann erklär uns das doch mit der Schokolade, so ein schön knackiges Beispiel, kann man sich gut vorstellen. Was macht denn den Unterschied?
Also ein Unterschied ist, dass man bei der Tafelschokolade eben viel größere Probleme mit der Regulierung hat. Also die ist zwar schon, da sind ja immer solche Streifen, was man so abknickt, die ist schon so ein bisschen vorportioniert, so der Versuch. Aber wenn man dann diese Portion abknackt, dann kann sein, dass man dann so eine halbe Reihe zu viel abgeknackt hat. Ja, kennt jeder. So, das heißt, man hat da schon wieder so Probleme, seine Gier Weil dieses Schokoladeessen ist immer zwischen Gier und Kontrolle, weil das eben halt so ein sehr glücksbringender Moment ist, also so in dieser Masse aufzugehen, die dann den Mund füllt, also diese Oraldramaturgie, die dann entsteht, dass sich eben dieser Stoff verflüssigt und den ganzen vollmundigen, davor ja auch dieser fantastische Geruch nach Vanille und verheißungsvollen, ne, Sensation. So, das Einzelverpackte, das ist sozusagen eine komplette Markendramaturgie. Da hat man zum Beispiel in der Celebration-Packung jetzt so ein Mini-Bounty. Und dann kriegt man über dieses Blau-Weiß und die ganze Sehnsucht der Tropen, ja, die ganze Aufladung der Marke erstmal nochmal mit. In einem gewissen Vorfreudemoment. Und da hat man nicht dieses Regulationsproblem, weil es ja einzelverpackt, sondern ich weiß, das darf ich jetzt. Ist ja so einzelverpackt. So. Man hat also eine gewisse Verschonung vor dem Gewissenskonflikt, der sonst kommt, wenn ich mir da so ein zu großes Ding rausgebrochen habe bei der Tafel. Also wir vergleichen jetzt diese Mini-Dramaturgien, aber in diesen Mini-Dramaturgien ist alles drin, der Geruch, der Geschmack, was ich da sehe, wo der Markenkontakt sitzt. Es ist eine
Und
Ganzheit.
warum ist das genau? Und jetzt hören uns ja ganz viele Menschen zu, die für Marken verantwortlich ist. Warum ist das so wichtig, das zu verstehen? Und ich finde, bleiben wir bei dem Beispiel, weil es so schön fassbar ist. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Was ich jetzt gerade gehört habe, das ist ja eine Product Extension gewesen und dann auch noch verschiedene Marken zusammen. Ne? Das hat ja dann auch psychologisch auch nochmal einen anderen Aspekt, ob ich so eine große Vielfalt an Marken plötzlich in diesem Produkt zur Auswahl habe oder ob ich eine Marke einzeln verpackt in einer Verpackung
Ja,
habe.
das ist jetzt ebenso auch ein Punkt der Innovationspsychologie. Also Innovationen sind dann relevant und wertvoll für die Konsumenten, wenn sie ihnen neue Lösungsmechanismen liefern. Also das ist halt mit dieser Tafelschokolade, wir leben jetzt mehr in so einer Single-Haushaltsstruktur. Früher hat man dann ja die Tafel auch gebrochen und geteilt mit mehreren im Familienkontext. Das ist jetzt seltener. Also die sind dann mit ihrer Tafel allein gelassen und dann kommen die immer stärker in diese ja, Gier-Kontrolle-Dramatik rein. Und man hat ihnen jetzt eine neue Lösung gegeben mit diesen Celebrations, dass man eben hier dieses bewusster Dosieren hat. Also die haben das Gefühl, sie haben da eine bessere Kontrolle, weil sie sich so einzeln aufmachen und da mal das Bounty-Ding und dann auch schwupp in die nächste Markenwelt. Mars bringt verbrauchte Energie zurück und schwupp in die nächste Markenwelt und das dann auch ja, höher gestaltliche, wie man sagen, je nachdem auch von Gestalthöhe, ist auch ein Begriff aus der Morphologie, Prozesse werden, wo man also Markenkontakt, Genussdramaturgie, Abschluss der Sache. So, es gibt aber keine Form ohne Reste, auch so ein Gesetz der Morphologie. Es geht nie alles glatt auf im Seelisch. Also nur in den Hollywood-Filmen mit Happy End, aber das stimmt ja auch nicht so, weil, oder Märchen, also dass die dann lebenslang glücklich sind. Es ist dann so, dass da diese Celebration-Box mit sehr viel Müll voll ist nachher, diesen einzelverpackten Zeug. Und dann se sekundär setzt dann wieder die Reue ein, dass man sich versündigt hat. Diesmal nicht am Bauch, so an den Hüften, sondern
An
an
der
der
Umwelt.
Umwelt.
An der
Also,
Umwelt.
das ist
Interessant.
auch ein
Das muss
Beispiel
man
für
auch.
Transformation, dass also die
Sehr
Reste
gut.
sich verschieben in andere Richtungen. Und
Ja.
sowas
Und
studieren wir.
jetzt,
Das ist Morphologie.
super, super spannend. Und jetzt übersetze ich das mal so in meinen Kontext. Also in der Markenberatung ist ja Category Entry Points ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und jetzt hast du durch diese neue Darbietungsform natürlich auch andere Category Entry Points, was ja im Namen auch schon eingebacken ist. Celebration, dieses Zusammenkommen und Feiern, ist dann zum Beispiel die geeignetere Verpackungsform für Büro, ne? Wo dann alle zusammenkommen und nicht jeder sozusagen die händisch gebrochenen Schokoladen sich gegenseitig reicht, aber man kann trotzdem gemeinsam praktisch feiern bei der Kaffeetheke oder was weiß ich, in der Workshop-Pause etc. Und das ist ein anderer Category Entry Point dort auch.
Also man
ne?
kann ja. neue Verfassungen bedienen, die man vorher
Das
nicht so gut bedienen könnte, weil das ja eklig ist da für anderen Schokolade. Das geht nur im intimen Kontext von Paaren und Familien. Aber ein Kollege will ja nicht von dir das Stück da gereicht kriegen. Das ist gegen die Etikette so. Also man kann sich jetzt neue Verfassungen, Category Entry Points oder dieses Jobs to be done, das war jetzt, glaube ich, auch so ein Marketing-Bestseller. Das sind eigentlich Sachen, die wir schon seit Jahrzehnten studieren. Wir sind manchmal nicht so gut, das dann auf so Buchtitel zu bringen.
Darauf wollte ich hinaus, weil daran erkenne ich halt im Endeffekt das, was du gerade als Verfassung beschrieben hast, ist eine Sammlung von Category Entry Points, wann die Leute mental an eine Marke überhaupt denken können als mögliche Lösung eines wahrgenommenen Problems oder eines Motivs, einer Lust, die befriedigt werden soll, ein Bedürfnis, was entsteht.
Aber da will ich zu sagen, eben, man hat dann das Postulat, wir müssen jetzt Category Entry Points finden und dann gibt es einen Category Entry Points Workshop, wo dann da alle sitzen und Listen ausfüllen. Aber wir können das aus der Forschung ableiten, weil wir eben diese Verfassung studieren und dabei eben halt so auch Methoden haben, eben Verfassungen nicht nur so als Stimmungen zu sehen, sondern als situative, lebendige Gebilde. Also das ist auch ein Prinzip. Es ist ja hier wild gesprungen, wenn ich jetzt wieder von Goethe sage. Also
mach ruhig, super. Das also genau. Wir sind ja kein normaler Podcast. Wir dürfen sowas.
Also Goethe hat immer gesagt, es ist eben Gestalt ist so wichtig, weil organische Gebilde, wenn man anfängt, die auseinanderzunehmen, zu zergliedern, dann verlieren sie ihre Lebendigkeit. Dann verliert man den Bezug zur Ganzheit. Und deswegen sagt er, man braucht immer wieder ein Denken in Gestalten. Und Gestalten sind eben diese lebendigen Gebilde. Und mit der Beschreibung können wir diese Gestalten eben herausrücken. Und auch eine Verfassung ist eben nicht so teilbar in das ist die Situation, das ist das Gefühl, das ist der Gedanke dabei, sondern wenn man lernt, sich selber zu beobachten im Alltag, dann ist das eben unglaublich vielschichtig. Und es ist auch ein ständiger Übergang von seelischem und materialem. Das heißt, so wie ich das gerade schon beim Schokoladenessen beschrieben habe, also dazu gehört ja, dass das im Mund aufgeht, dass das verläuft.
Oraldramaturgie, das Wort, das habe ich heute gelernt, das wird bei mir, das wird es eingebrannt in meinen Gehirnbindungen.
Ja, also es ist eben ja auch ein Training erforderlich, wie man eben Beschreibung jenseits des Zergliederns und des Isolierens.
Das nehme ich mit, also das, was du gerade am Schluss gesagt hast, also und ich merke gerade, du hast vollkommen recht, dass man es nicht in 5 Minuten beschreiben kann. Aber im Endeffekt macht ihr also eine Gestaltbeschreibung, ne? Also das die Gesamtgestalt und die ist halt aus sehr vielen Elementen zusammengesetzt.
Und zur Gestalt gehört immer die Verwandlung dazu. Also es ist so auch wieder Goethes Faust, verweile doch, es ist so schön mit dem Moment, aber es gibt nichts, was stehen bleibt. Deswegen ist auch die Musikpsychologie so wichtig für uns.
Sehr interessant. Und um das in die Marke zu übertragen, Domizlaff, ich weiß nicht, ob der Ausspruch von ihm ist, aber hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, das hieß Alles ordnet die Gestalt. Und Domizlaff hat ja auch viel humanistischen Hintergrund. Goethe, die Gedanken waren ihm nicht fremd. Und er hat auch Marken immer als Gestalt, in der Gestalt, die Markengestalt war also bei ihm ein ganz wichtiger Punkt und dass die Summe mehr ist als die Teile und das Zusammenspiel der Dinge. Und deshalb macht's ja am Schluss die Marke auch so schwierig. Es muss ein Gestaltungswille dahinter sein, so beschreibt er das ja, also der Unternehmer, der mit seiner Energie auch permanent Kraft reingibt, damit die Gestalt auch sozusagen erhalten bleibt. Und er sagt, eine Verdichtung der Gestalt erhöht die Kraft. Ja, das heißt, weglassen und zu wissen, was nicht dazu gehört und was ich nicht tue, ist genauso wichtig wie was ich tue.
Ja, da würde ich gerne aber einen Unterschied zu Domizlaff von der
Gerne,
Morphologie,
gerne, mach.
weil es gibt
Ja, ja.
eben halt die Gestaltpsychologie, die so die Gestalt als Endpunkt sieht. Also man sollte so ein Ideal der Ordnung auch erreichen. Und das ist so ein bisschen auch die Markenpsychologie von Domislav, dass man dann nachher auch alles im Detail definieren kann für die Marke. Das lieben die Marketeers natürlich auch, dass man sagen kann, das ist immer das prägnante Erscheinungsbild, das ist der Code der Marke, das muss genauso gebracht werden. Das sind letztlich immer die Motive, die wir ansprechen. Und das ist aber angesichts auch unserer Kultur ein zu statischer Ansatz. Und deswegen ist der Vorteil, also es ist halt auch eine Weiterentwicklung von der Gestalt zur Ganzheitspsychologie und dann zur Morphologie, dass wir also Gestalten auch immer so als vorübergehende Lösungen, die aber auch beweglich bleiben müssen, sich auch neu konstellieren können müssen. Und wir leben ja in Zeiten, wo auch diese Pauschalantworten nicht mehr funktionieren. Und wo zu statische Orientierung auch, also diese Beweglichkeit ist ungemein wichtig und auch ein Verständnis kultureller Kontexte und dass sich Dinge weiter bewegen in kulturellen Kontexten ist auch wichtig. Wird da mal ein Markenbeispiel zu geben, das etwas plastischer zu machen. Die Marke Landliebe, die ist von den Leuten so, die aus dieser Domislav-Schule kommen, auch gebaut worden in den 80er Jahren. Also die genau das verfolgt haben. Wir schaffen mit der Landliebe, schaffen wir so einen Sehnsuchtsort. Also das ist so die heile Scholle. Da fährt halt der Junge mit der Seifenkiste, ne, den Berg runter. Und dann fährt er in den Graben, macht Aua, und dann kommt die Mamsel zu ihm, also die Mama mit dem Pudding und tröstet ihn. Und die Mama ist so die rührende Gestalt, die steht über allem, die rührt da auch in dem Kochtopf. So. Und das ist also in dem ersten Flight von Spots, die Kommunikation der ersten Jahr, sind immer diese Bilder durchgespielt worden. Und das sollte für die Konsumenten diese Mopro-Waren, also Molkereiprodukte, auch mit so einer Sehnsucht, auch so einer Regression nach so einer heilen kindlichen Welt verknüpfen.
Geborgenheit.
Geborgenheit im ganz großen Ausmaß. So. Und irgendwann ist das Ganze aber auch dann, wenn man es immer wiederholt, sowas, dann kommt irgendwann auch so ein Gefühl von Kitsch auf. Dann würde man auch so sagen, so Wear-out-Effekte oder so vielleicht ein Markenlebenszyklus. Und dann wird ja auch werbetechnisch versucht, diesen Rahmen zu erweitern und da dann noch Dinge so dran zu flanschen. Und dann hat man dann junge Menschen unter einem Apfelbaum gezeigt. Aber das war dann auch eine Verunklärung der Story. Worum geht's jetzt hier? Und das ist dann, da kann Gestalt zum Korsett werden, weil man,
Markengefängnis, also ähnlich wie der Melittermann, der war zum Beispiel auch jahrelang ein Markengefängnis für Melitta, weil die Leute, die Gedächtnisspuren waren mit diesem Melittermann so stark, dass sie praktisch, ja, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt aus diesem Melittermann wieder raus? Weil der ist nicht mehr zeitgemäß.
Und ich habe da jetzt kein Paradebeispiel gerade bereit, aber geht es darum, eben den Marken manchmal auch zu helfen, aus diesem Gefängnis rauszukommen und nochmal eben neu anzusetzen, die Themen nochmal neu aufzuladen und nicht immer an dem einmal etablierten Bild so festzuhängen.
Genau, wobei das, was du beschrieben hast, also empfinde ich nicht als Widerspruch zu dem Thema, wenn man die Marke auf Geborgenheit positioniert und Geborgenheit ein archetypisches Bedürfnis ist, auch heute noch, auch jetzt, was jetzt kommt oder was aktuell passiert, weltweit, Unsicherheit und so weiter. Die Menschen haben große Sehnsucht nach Geborgenheit, aber natürlich die Ausdrucksform der Geborgenheit, also die Form dieser Mutter, ne, das Bild der Frau in der Gesellschaft hat sich verändert, die Bilder werden kitschig durch zu hohe gleichartige Wiederholung, ist ja eigentlich eine Aktualisierung des stabilen Markenkerns. Und wenn ich jetzt beobachte, sowas wie Hornbach, ne, es gibt immer was zu tun, yippie ja, yippie yippie yay, mach es zu deinem Projekt oder Priceless von Mastercard, genau dieses was ich beobachte bei Marken, dass sie teilweise auch zu ruckartig dann ihre Themen wechseln und ihren Kern halt verlieren. Aber das, was du sagst, das steht gar nicht im Widerspruch dazu. Sie müssen ihre Form permanent aktualisieren, aber im optimalen Falle dem gleichen Kern, solange der aktuell bleibt. Und viele archetypischen Motive bleiben ja ewig aktuell. Also die Menschen werden immer nach Sicherheit streben, die Menschen werden immer nach Verbindung streben, sie werden sich immer Geborgenheit wünschen, sie werden sich auch Status wünschen. Ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, in denen Marken, die diese Motive aktuell bedienen, dann plötzlich gar kein Publikum mehr finden. Aber da würde ich gerne einhaken bei dir. Jetzt merke ich, eine Marke schwächelt, ja, in ihrer, nennen wir es Markengestalt, also das ist ja auch Teil davon, der Ausdrucksform, Codierung etc. Du hast in der Vorbereitung, als wir darüber gesprochen haben, so einen schönen Satz gesagt, wenn die Marke jetzt ihre Kraft so verliert, ne, Beispiel Landliebe, kommt man da mit so einer inkrementellen Veränderung, so ein bisschen Evolution nicht weiter? Was meinst du damit? Wie würdet ihr da rangehen?
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor auf die
auf jeden
Frage
Fall
kommt? Mir kam mir jetzt in den Sinn noch mal ein Beispiel von einer Markenkonstruktion, die vielleicht so auch etwas offener ist, und zwar IKEA. Also IKEA steht durchaus auch für Geborgenheit, und die haben aber so ein alltagstaugliches, authentisches Familienbild. Also haben sie es ja auch geschafft, sich das zu erarbeiten, dass alle, die also in jungen Jahren, studentischen Jahren oder auch mit der ersten Familie sich da behausen müssen und da den Nestbau pflegen, dass die so IKEA als erste Anlaufstelle haben für was Praktisches, was man sich gut leisten kann, was durchdacht ist, was auch auf diese Nöte des Provisorischen eingeht. So. Und die haben aber nie in der Werbung, ich jetzt noch mal den Vergleich mit Landliebe machen, auf so ein ideales heile Welt sieht Bild gesetzt.
Eher auf Risse, also auch der Humor, der entsteht ja auch häufig in den
das
Geschichten,
ist
die IKEA erzählt.
Mehr wirklich eine Gestalt mit Kehrseiten. Und das ist vielleicht ein Prinzip, was die ja schaffen, jetzt auch jahrzehntelang durchzuhalten, weil die sich nie in so ein Gefängnis damit verbringen, sondern die können eben das über diese Kehrseiten, da werden mal Weihnachtsbäume aus dem Fenster geworfen, da ist dann halt der Mann fremdgegangen. Die können da immer auch so eine Brechung einbauen, was unterhaltsam ist, was auch authentisch ist, was nicht so kitschig wird. Aber dann gibt's doch immer wieder die Geborgenheitsseiten, die so durchkommen. Und ich glaube, das wäre jetzt nach einer so Domislav-Markentechnik schwierig. Also die sind da in einer moderneren Markentechnik drin, die IKEAs.
Also genau, also ich glaube, Domislav in der heutigen Zeit hätte mit seiner Denke, würde auch heute zu anderen Schlussfolgerungen und Empfehlungen kommen, als
Ja,
zu der Zeit,
stimmt.
wo er diese Gedanken entwickelt hat in den 30er Jahren, wo ja noch ein extremer Nachfragemarkt da war, also praktisch das erste Mal massenpsychologisch wirksame Muster mit Marken geschaffen wurden, die bei Menschen bestimmtes, wie er es immer nannte, positives Vorurteil erzeugt haben. Dass die Prinzipien, die er da erkannt hat, die so wertvoll sind, eben diese Monopolstellungen im Bewusstsein des Verbrauchers, das ist das, was Category Entry Points heute sind. Ah ja, da fällt mir diese Marke ein und irgendwie wirkt sie auch noch als die beste Lösung. Ja, das hat er mit anderen Worten damals sehr gut beschrieben.
Ja, er ist wirklich der Pionier des Positionierungsdenken, und Rees und Trout und andere haben dann eigentlich das nur
in
neuen
neue
Worten, neue
Schläuche.
Schläuche.
Ja.
Und das ist ja auch schön, dass du den Podcast machst und auch, dass es da diesen Raum gibt, auch mal so ein bisschen in die Historie reinzugehen, weil eine Krankheit des Marketings ist ja dieser Zwang zum ewig Neuen. Das ist ja sozusagen
Wie würdest du das psychologisch erklären? Weil das ist etwas, was ja die ganze Branche, dieses glitzernde neue Ding, was ist die, wo kommt diese Krankheit her?
Der heiße Scheiß sozusagen.
Ja, der heiße
gibt
Scheiß,
es ja
erzähl
dieses
mal.
Berühmte Video von dem Werber, der da reinkommt in die Szene, und wo ist der heiße Scheiß, und der die alle niedermacht, weil sie ihm dieses Setting nicht irgendwie trendmäßig. Wo kommt das her? Ich glaube, das ist eine Fixierung, auch fast eine krankhafte Fixierung, dass wenn man nicht mit was Neuem kommt, dann bekommt man keine Anerkennung. Es ist also auch aus einem gewissen Narzissmus geboren, weil jeder, der mit was kommt, hat es ja angeblich selber erfunden. Ja, also ist er ganz toll. Also es ist ein Muster so der Anerkennungssuche, dass man mit etwas noch nie dagewesen, einzigartigen, neuen, das ist auch so was Prahlerisches, ein Auftrumpfen. Und da ist die ganze Branche drin gefangen. Und da wird auch auf der Theorie an der Theoriefront, wenn die neuen Ansätze kommen, ständig dieses Prinzip alter Wein in neuen Schläuchen praktiziert. Aber umso besser, vielleicht ist das ja jetzt auch neu an dieser Art Gesprächen, wenn wir dieses Muster durchschauen, dann sind wir jetzt die Ersten, jetzt ganz neu,
Genau, wir sind jetzt die Ersten, die das
die
erkannt
das
haben. Genau.
erkannt haben. Sonst
Ja,
so hat
genau.
es noch niemand erkannt. Deswegen sind wir so wahnsinnig schlau, viel schlauer als die anderen. Und wir können sogar auch noch sagen, 1916, als der Freud mit dem Bernays da gesprochen hat, da ist das erste Mal, ne, die Symbolisierung und das, was später in der Semiotik kam und so weiter.
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich denke, dass wir alle nur Zwerge auf den Schultern von Riesen sind, das anzuerkennen, ist gar nicht schlimm und ist auch ein großer Wert, diese Riesen zu würdigen, die diese Vorarbeit geleistet haben. Und daraus jetzt aber dann praktische Ableitungen zu machen und sie auch erfolgreich umzusetzen, bleibt schon sozusagen anerkennungswürdig genug. Und deshalb lass uns mal an diese praktische Anwendung, ich hatte die Frage ja schon gestellt, gehen. Das heißt, aus deiner Erfahrung, so wenn jetzt eine Marke schwächelt, so, also man merkt Landliebe, ne, oder was weiß ich, nimm irgendein anderes Beispiel. Da hast du eben in der Vorbereitung so gesagt, ja, mit inkrementellem so ein bisschen verändern kommt man da nicht weiter. Was ist dein Blick da drauf? Was wäre dann der richtige Weg, damit umzugehen?
Ja, irgendwann wird es eben notwendig, auch die Marke neu zu erfinden. Also das ist eben, wenn das alte Muster dann nicht mehr zieht und nicht mehr trägt, dann wäre es eben wichtig, eben radikal nochmal im Sinne einer Umpositionierung und Neupositionierung ranzugehen und sich zu überlegen, wie schafft man denn einen aktualisierten Zeitbezug? Wie kommt man an Zielgruppen ran, die ganz anders ticken als die ursprünglichen Zielgruppen, für die die Marke da mal anno dazumal gemacht wurde? Und
Ein berühmtes Beispiel ist ja Marlboro, was ursprünglich eine Frauenzigarette war und dann auf die Männer umpositioniert wurde.
ja, oder gehen wir auf Jägermeister, was also dann ja auch so eine Kultparty-Sache wurde.
Der
Und
ursprünglich der einsame Trosttrinker oder dann diese berühmte Kampagne mit Ich trinke Jägermeister, weil, ne, und von aus dieser Zielgruppe herauszukommen in den
Der
sozialen.
Unterberg als Digestiv, der hat es halt nicht geschafft. Und da gehen dann halt Marken auch ein und da entscheidet sich das auch, gibt es dann die findigen Leute, die so ein tiefes Verständnis aufbringen, um Positionierung erfolgreich zu gestalten? Gibt es da auch in der Mannschaft, die da die Marke macht, gibt es dann auch den Aufbruchsgeist? Und oder gelingt es eben, es muss zwar nicht immer die radikale Umpositionierung sein, sondern eine Neujustierung, jetzt vielleicht unterhalb der Umpositionierung, da neue Kraftquellen auch aufzutun für die Marke. Ich finde, ein spannendes Beispiel ist jetzt, glaube ich, gerade Volkswagen. Also die ja immer so auch standen für die erfolgreiche Mitte, so den deutschen Facharbeiter, der eben jetzt nichts Elitäres hatte, sondern die da eben so die Bedürfnisse, Generation Golf ist, glaube ich, auch ein schönes Bild dafür, dass man da so eine Art von Vertrauen, Behaglichkeit, auch Fortschritt mithalten, gut aufgestellt sein, auch im Weltmaßstab. So. Und jetzt gibt es da die ganzen Krisen und Risse und es ist ja auch gar nicht klar, ob so eben das das Produkt selber, also Autos zu verkaufen, der Kern der Marke ist, ob sich da nicht auch Dinge radikal drehen und Autobesitz relativiert wird. Also das ist im Moment sicher super spannend, hier zu gucken, wie sich das weiterdreht mit der Marke.
Also eine Schärfung der Marke da, also ohne von den Wurzeln der Kraft eventuell komplett Abschied zu nehmen, aber eine Aktualisierung wäre das aus deiner Sicht.
Ja, und
Ja, das Thema Mobilität dann anders zu
anders zu
denken als.
denken, aber hier auch eben, also VW ist ja auch, als das Käferbild ausgelaufen ist und der Käfer zum Auslaufmodell wurde, da war es dann Modellwechsel, dann zum Golf, dass es da mutig geschafft wurde. Der Golf hat ja auch erst gekriselt. Also die ersten 5 Jahre lief der ja gar nicht so toll, aber dann
Als auch ein Musterwechsel war, ne? Das darf
Musterwechsel,
man auch nicht
ja.
vergessen. Von diesem runden, ne?
Ja.
Von diesem niedlichen und der gelernten Form dann zu dem eckigen.
Das war auch mutig. Das war auch so. Und ob es jetzt einfach nur der Modellwechsel ist, also, aber das wären jetzt alles so Fragen, das ist jetzt auch, da bin ich jetzt auch nicht in aktueller Forschung drin. Also wir sind gerade nicht von Volkswagen beschäftigt. Das, was wir aktuell machen, da darf ich auch immer nichts erzählen. Kam mir nur so gerade der Gedanke, das ist so ein aktuelles Beispiel.
Dann können wir vielleicht das Beispiel Jägermeister nochmal ganz kurz reflektieren, weil ich fand das ein sehr gutes Beispiel, weil da ist ja das war ja sehr schlau, dass das Produkt selber gar nicht angefasst wurde. Das heißt, das Design der Flasche blieb komplett identisch, ja, aber die Formen, in der diese Flasche mit Bedeutung aufgeladen wurde. Also es begann mit den Fernsehspots, wo früher dann nur einzelne Leute gezeigt wurden. Plötzlich wurden soziale Settings gezeigt, dass Jägermeister getrunken wurde in der Gemeinschaft. Und später wurde es immer weiter aktualisiert, dass sie angefangen haben, Beachvolleyball zu sponsern. Dann gab es die Jägerettes, also die man im Nachtleben plötzlich begegnete, also nicht in der Eiche Rustikal Eckkneipe, wo Jägermeister ausgeschenkt wurde, sondern die Jägerettes mit den knappen orangen Röckchen, die im Nachtclub unterwegs waren und aus ihrem Rucksack praktisch die Jägermeister-Shots ausgegeben hat. Also das sind ja ganz andere Signale, als man vorher praktisch, und dadurch hat man die alte Zielgruppe, die ja gelernt, auch an der Flasche entlang, das aktivierte die Marke, nicht komplett sofort verloren, weil das Produkt blieb ja komplett gleich. Aber man hat diese neuen Zielgruppen durch diese neuen Formen und durch diese neuen Erlebnisse und dadurch auch die Gedächtnisspuren Stück für sich gewonnen.
Ja, dahinter
Oder?
steht der Hubertus-Mythos. Und das
Darauf habe ich jetzt gehofft, dass du jetzt diese Dimension aufmachst. Ja,
ja,
sehr gut.
Mythen prägen Marken natürlich. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch das Seelische bestimmt und eine weitere Dimension der Morphologie ist, dass wir ja nicht nur jetzt Ganzheiten beschreiben, sondern eben auch die Psychodynamik von Ganzheiten verstehen. Und das sind eben Ausdrucksfelder, alles, was wir im Alltag erleben, sind Ausdrucksfelder so dahinterliegender eben Mythenwelten.
Und erklär uns kurz den Hubertus-Mythos, das
Also ich habe das jetzt so, du bist ja hier der Freund des Improvisierten. Ich habe es jetzt nicht perfekt parat. In meiner Erinnerung nach geht es da zentral um das Jagdglück. Also es ist so, dass der Hubertus eben der Schutzheilige der Jäger ist und er steht so für den Jagderfolg. Und wenn man sich unter dem Zeichen, das ist ja auch ein Heiliger mit Kreuz, ich habe aber die Einzelheiten jetzt nicht mehr
das
parat,
reicht schon,
aber so,
weil.
ich bringe es auf die Formel des Jagdglücks. Und das Jagdglück ist natürlich etwas, was den Solotrinker halt auch so Hoffnung gibt. Also noch kräftigt er sich da in der Solo-Situation, aber vielleicht kommt er da raus. Aber das ist natürlich nicht schön. Das kann natürlich auch zum Alkoholismus führen, sich Kräfte aneignen, die dann doch nie zur Entfaltung kommen. Aber das war natürlich das Tolle, dass man eben moderne Jagdszenen erfunden hat. Und die finden natürlich in der Cocktailbar statt. Und da ja, ist natürlich die Jägerette, die dann aufzeigt, ein Hoffnungszeichen, dass da also auch das Jagdglück funktioniert. Und es gibt da auch wirklich dann die Jägerrituale, also wo man das Jagdglück durch gemeinsames Anstoßen, was die Jäger ja auch machen, oder auch die vollendete Jagd dann feiern kann.
Super. Also das war jetzt, finde ich, improvisiert mal eben gezeigt, wie reichhaltig dann dieser tiefenpsychologische Blick auf diese Dinge sind, weil
Ja, wir würden dann ja jetzt natürlich auch in die Forschung einsteigen, uns den Hubertus-Mythos nochmal genauer angucken und viele Zeichen finden. Die Morphologie ist dann so in der späten Phase auch auf die Grimmschen Märchen gekommen und hat da eben die universellen Mythenmuster drin gesehen. Es ist sozusagen, um nach C.G. Jung zu sprechen, so das kollektive Unbewusste, was geprägt ist von den Mythen. Jung hatte dann die Archetypen eben entwickelt als Mythensystem. Die Morphologie ist mehr bei den Grimmschen Märchen. Ich persönlich hatte mal was ganz Neues erfunden, nämlich für selbstironisch jetzt gesagt, wir haben die Marken in China nach den Brand Zodiacs, nach den chinesischen Tierkreiszeichen organisiert. Und da die Tiefenstrukturen, also die Mythensysteme gefunden. Und da war also zum Beispiel Mercedes der Übergang vom Ochsen zum Drachen. Und damit konnte man wirklich sehr, sehr präzise knacken, was so die Fahrerpsychologie der Mercedes-Fahrer ausmacht. Das
Super
war also
spannend.
das.
Und das macht ja auch wiederum sehr viel Sinn, weil wir verstehen ja die Welt immer durch Inbezugnahme auch von Dingen, ne? Und Mythen sind ja kulturell auch verankert. Wir haben das gelernt, ne?
Ja.
Warum sind die erfolgreichsten Filme der Welt alle grob nach der Heldenreise strukturiert, ja, weil wir das besonders, wir haben eine Vertrautheit damit. Wir resonieren sehr
Ja.
stark mit diesen. Und deshalb sind
Ja.
Mythen auch für Marken
Ja.
wichtig, weil Marken eben auch Ausdruck sind von diesen viel, viel größeren Kräften, die
Ja.
Kultur prägen und die
Ja.
unsere Wahrnehmung
Also nach
prägen.
Roland Barthes sind ja Mythen Kodierungssysteme zweiter Ordnung. Das ist ein sehr schlauer Gedanke, dass wir eben sehen, es gibt einerseits die Kodierungssysteme im Alltag, aber dann gibt es noch darüber liegende, verdichtende Kodierungssysteme. Und die Semiologie beschäftigt sich da eingehend damit, das eben halt auch in den Verweisstrukturen zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Verwandtschaften auch zu sehen zwischen, also wir hatten jetzt ja besprochen Goethe, wir haben besprochen Psychoanalyse, die auch einen Symbolbegriff haben und dann die Semiotik, die Morphologie, das System von C.G. Jung. Das sind schon alles auch verwandte Denkrichtungen und ich praktiziere so auch die offene Morphologie, das immer in diese Verweise halt auch zu bringen, weil einen das dann auch
Sehr gut.
weiterbringt.
Sehr gut. Jetzt hast du mir eine Steilvorlage gegeben mit dem Wort Mythos. Und zwar, ich möchte mal gern über Medienmythen auch sprechen und über die Aufmerksamkeitsökonomie. Also man sagt ja in der modernen Markenführung, wir müssen uns gerade mit einem Publikum auseinandersetzen. Die Leute haben alle gar keine Aufmerksamkeit mehr, ne? Und umgekehrt sitzen wir hier jetzt in dem Podcast, was jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe die Zeit schon aus den Augen verloren, deutlich über eine Stunde dauert, ja, und es sind sehr viele Leute, mittlerweile über 50.000, die sich bereit erklärt haben, hier uns eine Stunde ihrer Aufmerksamkeit zu schenken. Da sind so gegenläufige Beobachtungen dabei und da würde mich dein Blick auf das aktuelle Mediadenken aus der psychologischen Perspektive interessieren, bevor wir dann noch zum Abschluss noch ein knackiges Thema haben.
Also wir machen ja auch relativ viele Medien, psychologische Studien, weil das auch ein Gebiet der Morphologie ist, welche Systeme da eigentlich in Bezug geraten. Und es ist schon so, dass eben das, was so die Hauptpfeiler des Marketings betrifft, das immer auch dranhing an den Massenmedien. Also ein Kanal und Millionen von Rezipienten und auch der Kanal in einer unglaublichen Machtstellung kollektive Bilder zu prägen. Das Werbefernsehen der 80er, ja, da gab es drei Kanäle und da wurde mir eben im Werbeblock was von Ferrero Küsschen vermittelt und das in ganz hoher Frequenz, wofür man die Ferrero Küsschen so alle einsetzen kann. Das war dann mal, also komm nie ohne ein Küsschen, ne? Also Mitbringsel beim
Freunde
Besuch.
geben sich Küsschen.
Dann im Büro war ein Spot, wie sie da die Küsschen da ins Büro bringen. Und das war dann so eine Lernstrecke, die über Jahre aufrechterhalten wurde, wo genug Leute das immer geguckt haben, wo die Botschaften super single-minded war. Also das waren schon Medienumwelten, sag ich mal, so Ökosysteme von Medien, Marken und Konsumenten, die eine Formatierung hatten, die auf eine bestimmte Art auch funktioniert hat. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, das sehen wir ja auch im politischen Raum, dass eben durch die Social Media seit den 2000er Jahren, 2010er Jahren schon eine Medienrevolution stattgefunden hat. Also dieses Modell von starken Broadcasts und Millionen Nutzern, das ist schon auch deutlich fragmentiert. Die Menschen sitzen auch in ihren Echokammern und es gibt schon eine gewisse Werbungsaversität. Also, du sprichst hier jetzt an, die langen Podcasts. Ich glaube, diese Zeitleute halten da ja den Rekord.
Genau, alles
Alles
gesagt mit
gesagt,
6,5 Stunden, 8,5 Stunden,
Ja,
genau so.
aber interessanterweise kommt da ja keine Werbung vor. War alles gesagt. Also das ist eben so, dass klare Gegenbewegung, es gibt ja diese berühmte kanadische Studie von Microsoft, wonach die Aufmerksamkeitsintervalle, und diese Studie ist, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre alt, below Goldfish-Level sind. Also das hatte man gemessen, Aufmerksamkeitsspanne so definiert, im Alltag beobachtbar, eine Fixierung der Aufmerksamkeit auf einen Kontext und wann fixiert sich die Aufmerksamkeit auf den nächsten Kontext und dann die Durchschnittszeitspanne. Das war bei 25 Sekunden und das ging innerhalb von eben im Rahmen dieser Social Media Entwicklung runter auf 8 Sekunden und der Goldfisch ist bei 9 Sekunden. Das ist diese berühmte Below Goldfish. Jetzt ist das eine, also ich würde das so einordnen, dass der Trend für diese Endlosmedien, das ist ja auch im Binge-Viewing der Serien ein Stück weit drin, dass das sozusagen auch eine Korrektur, eine Gegenbewegung ist, weil man erfährt, wie kurzatmig sonst vieles ist.
Aber sind das die gleichen
Das
Leute?
sind die gleichen
Oder
Leute,
würde,
ja.
das sind die gleichen
Die
Leute, also
gleichen.
die sowohl, also wo man früher von dem hybriden Konsumenten sprach, man träumt ja immer von dem loyalen, markenloyalen Kunden, der immer uns kauft, also hochwertig Premium, aber dann der gleichzeitig zu Aldi halt gegangen ist. Das hat man nicht verstanden.
Also, wir werden jetzt, wenn wir hier mit dem Podcast fertig sind, ja sofort ins nächste Meeting rein. Wir haben in der Zwischenzeit in der Stunde 20 E-Mails bekommen, sind auf
Ich gehe
vielen.
gleich in Whirlpool und mein Masseur wartet da draußen und ich gehe
Du
dann nochmal
Glücklicher,
spazieren mit meinem
du
Hund.
Glücklicher. Ich sag's aber, es ist ja, wenn man sich anguckt, wie die Arbeitskontexte organisiert sind, da gibt es ja schon immer mehr Kanäle, immer mehr zu bestücken, immer kurzatmiger und immer das.
Wie guckst du da auf die einzelnen Kontakte dieser Kanäle? Weil die letzten 15 Jahre wurde ja einfach gesagt, ja, Kontakt ist gleich Kontakt und wir bieten dir die Kontakte günstiger an. Und da hat ja der ganze digitale Rausch auch mit begonnen. Und die ganzen mittlerweile mehr als 50% des Budgets geht jetzt in diesen Bereich. Trotzdem sinken Kampagneneffektivität und Effizienz. Lass uns da mal kurz einen Blick drauf werfen aus der psychologischen Perspektive. Ist Kontakt gleich Kontakt?
Absolut nicht. Und es wird total wichtig sein, Omnichannel-Strategien zu entwickeln, wo man sieht, was kann man eigentlich mit welchem Kanal erreichen. Und wenn ich jetzt eine Markenkommunikation habe, zu verstehen, wo bringe ich denn welche Art von Messaging und Tonality unter? Und dieses One Size Fits All, das funktioniert gar nicht. Und dieses auf TikTok das Gleiche machen, halt dann den anders geschnittenen Fernsehspot oder so. Das funktioniert nicht. Das ist aber ein Gebiet im kumulative Markenführung eigentlich, dass man guckt, dass sich daraus auch Sinnzusammenhänge ergeben, dass man unterschiedliche Messages auf unterschiedlichen Kanälen unterbringt. Ein sehr kompliziertes, komplexes Gebiet. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was eher in den USA oder in UK pioniert wird und hier in Deutschland auch noch nicht in dieser ja, Konsequenz angekommen ist.
Ja, und was interessant ist, wir haben gerade selber nicht tiefenpsychologisch und morphologisch, sondern quantitativ erforscht, dass ein einzelner Kontaktpunkt, es gibt ja diesen Flagship-Store-Effekt, das heißt, ein einziger Besuch im Flagship-Store sorgt dafür, dass alle anderen Markenkontakte plötzlich besser performen bei
Ja.
demjenigen.
Und das, wir haben ja auch in Deutschland leider noch so ein bisschen die Situation, dass die Medienkanäle stark miteinander konkurrieren und dann gibt es halt die TV-Vermarkter, die erzählen auch immer, wie toll TV ist und dann gibt es die Social Media Betreiber, die sagen, hier, wir sind die eigentlich Wichtigen, und dann kommen die Plakat, ne? Und ich glaube, dieses Gegeneinander ist überhaupt nicht zielführend, sondern genauso wie du das sagst, es geht darum, die Ergänzungsverhältnisse, wiederum ein ganzheitliches Denken. Also der Konsument, dem ist das egal, wo er jetzt dann, sondern er will richtig abgeholt werden. Und er muss unterschiedlich abgeholt werden, der TikTok-Verfassung im Vergleich zum Flagship Store. Und man muss die Synergien schaffen und das nicht als Addition. Da kann, wenn man echte Synergien schafft, dann kann richtig etwas entstehen. Das sind auch Spannungsbögen, die da entstehen können. Man kann ja auch zum Beispiel Teaser-Kampagnen erstmal auf TikTok machen, wo man bewusst mit Abbrüchen, Unzusammenhängenden arbeitet, aber was irgendeine Form von Aufmerksamkeit schafft. Und dann macht man die Auflösung dann im Kinospot.
Und das ist ja praktisch so der Flagship-Store-Kontakt. Ich nehme es jetzt nur beispielhaft. Also diese intensiven, teilweise multisensorischen Kontakte. Flagship-Store ist ja wirklich begehbare Markenwelt. Aber auch andere Kontakte, die halt eine längere Aufmerksamkeitsspanne erzeugen, eine höhere sensorischen Ladung haben. Also es ist einfach passiert mehr sensorisch. Dadurch bildet es natürlich andere Gedächtnisspuren. Und das verändert wiederum dann die Effektivität und auch die Effizienz anderer Kontakte. Das ist, ja, also da sind
Aber
wir,
das bedeutet auch, dass es ganz wichtig ist, halt auch Markensymbole zu schaffen, also Verdichtungen zu schaffen, die dann auf jedem Kanal kommunizieren können. Dass
Und
man
da sind wir
also,
bei den Distinctive Brand Assets, wie bedeutsam die sind, dass sie aus den Augenwinkeln, Sekundenbruchteilen das gesamte semantische Netzwerk aktivieren.
Ja, ich bin ja
Super.
da
Und das
auch
ist,
ein großer Fan von Duolingo, also
ja,
von der Eule, ja, die
von Duo,
ja,
ja.
wenn du dann Taylor Swift Songs und dann da im Großraumbüro Amok läuft, also bin ich
Ja.
hin und
Ja, und immer
weg.
auch passiv-aggressiv einen immer daran erinnert, dass man ja eigentlich schon wieder sein Ziel nicht erreicht hat und jetzt mal langsam wieder zurückkommen sollte.
Und auch so Brad Summer hat mich auch mit umgehauen, wie toll eben Brad Summer funktioniert hat. Also das auch in den Social Media neue Sprachsysteme entstehen und auch neue Regeln entstehen.
Erklär kurz für diejenigen, die Brad Summer jetzt nicht auf dem Schirm haben, einfach nur kurz den Kontext zu setzen.
Das war aus der Popwelt von einer englischen Sängerin, die hat ihr Album in Knatsch Leuchtstift Grün und dann ist alles, was grün war, ist dann in den Brad Summer reingenommen worden. Also auch dann Kamala war Brad und Angela Merkel war auch mal mit dem grünen Kleid unterwegs und Ahoi Brause ist aufgesprungen mit grün und alles, was grün war, war Teil von dem Brad Summer. Und das bedeutet, das waren die Göhren, das war so ein neues Frauenbild, was nicht so angepasst ist, auch frech, auch mal nachtdurchsoffen und so weiter. Und das hat die Kids alle mitgerissen. Das war toll.
Super.
Aber der
Ja,
Brad
schönes
Summer ist schon
Beispiel.
wieder vorbei.
Ja,
So
der
warten
ist wieder
wir.
vorbei. Ja,
So
ja.
geht's mit Gestalt und Verwandlung.
die morphologische Tiefenpsychologie ist Gestalt und Verwandlung. Da geht's drum. Und was wir gerade erleben ja in der Marketingwelt, ist eine starke Verwandlung durch KI getrieben. Also in den letzten 2 Jahren, diese Art von Dynamik, die sich dadurch entfaltet, ist enorm. Und anders als Metaverse, was war das nochmal genau, wird es, glaube ich, diesmal wirklich erstmal bleiben und es wird eigentlich alle Bereiche berühren, ne? Generative, prädiktive, kausale KI, auch die Marktforschung. Und deshalb würde ich ganz gerne mit dir darüber nochmal reflektieren, weil ihr habt gerade auch ein Startup gegründet, wo ihr diese morphologische Tiefenpsychologie mit KI verknüpft. Aber nochmal erstmal so ein Metablick darauf, wie verändert denn die KI aus deiner Sicht die Marktforschung gerade?
Ja, es ist in der Tat, also wir sind auch überzeugt, das ist die größte Änderung eigentlich in den letzten 40 Jahren, was passiert mit der KI. Grundsätzlich ist das so, dass wir davon ausgehen, dass Insight-Management und Marketing-Aktivität, dass das in Zukunft viel mehr verschmelzen kann. Es ist so, dass die Insights-Prozesse demokratisiert werden, mehr zugänglich werden, auch es möglich wird, über die KI begleitenden Dauerkontakt zum Konsumenten zu haben und dass die Marketeers da auch freudig drauf Bezug nehmen werden. Das ist ja eigentlich fürs Marketing die Grunddefinition, dass es darum geht, kundenzentriert und kundenorientierte Unternehmensführung zu betreiben. Also nicht nach dem alten Modell, man hat irgendwelche Produkte und nachgelagert will man die jetzt irgendwie an den Mann bringen, sondern die Produkte sollen ja wirklich nach den Relevanzkriterien, nach den Motiven, die ganze Vermarktung soll ja auch komplett ausgerichtet sein. Permanentes Kundenfeedback, das wird jetzt möglich durch die KI.
Und weil das praktisch synthetische Probanden sind, mit denen man dann permanent sprechen kann, die man nicht erst einladen muss in Fokusgruppen, Labore etc. Also das siehst du als eine der größten.
Das ist das, was jetzt in kurzer Zeit auf einmal möglich ist. Da sind wir selber auch überrascht gewesen. Das ist bei uns auch eine spannende Geschichte, die jetzt so 18 Monate anhält, diese wunderbare Zusammenarbeit mit dem Dr. Steffen Schmidt, der auf uns zugegangen ist.
Der auch schon Gast hier in Markenkraft war, kann ich nur empfehlen, die Episode mit Professor Baumgart zusammen über das Thema KI in der Markenführung. Also war wirklich sehr erhellend und tolle KI-Garage, die er da auch als Format unterhält. Das ist ja, lass uns das nochmal ein bisschen auseinanderpflücken. Und zwar, weil von Anfang an haben ja Marktforscher davon geträumt, ich frage einfach ChatGPT, was denn die Kunden zu meinem Produkt sagen würden oder zu meinem neuen Markenauftritt etc. Und das ist es aber nicht, worüber wir hier sprechen, weil das hat auch ganz sonderbare Ergebnisse erzeugt.
Das ist dann wirklich der stochastische Papagei, dass man da eine Zufallsresponse haben wird. Und wenn man so vorgeht, das ist natürlich im hohen Maße unprofessionell und kann nicht funktionieren. Also in der Tat, und da ja gewinnt die Morphologie gerade ein Riesen-Comeback, ist sozusagen neu auch gefragt. Denn es geht darum, dass man durch Deep Training, so wie wir das nennen, also ein tiefes Training, also die Tiefenpsychologie wird zum Trainer, die Large Language Models in den Stand versetzen muss, also spezifische Customized Chatbots, so ist ja der Fachbegriff innerhalb der Large Language Models, trainieren muss, die dann ein authentisches Konsumentenantwort-Level erreichen.
Und das mal sozusagen in Laienworte gepackt. Das heißt, das eine, du sagtest stochastischer Papagei. Das heißt, wir haben Large Language Models, die dann Antworten geben, die einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit so plausibel klingen. Und was wir hier haben, ist, wir haben reale Menschen, die tiefenpsychologisch analysiert wurden. Und diese Daten bilden die Grundlage dann für die Antworten, anders als sozusagen die Wahrscheinlichkeitsrechnung der praktisch Sprachmodelle. Ist das richtig? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Das ist ungefähr der Zusammenhang. Ich will das noch mal ein bisschen anschaulicher schildern. Wenn man ein untrainiertes ChatGPT nimmt und man stellt dann die Fragen, dann hat man Zugang auf ein relativ unsortiertes allgemeines Weltwissen. Das ist ungefähr, dass man dann, wenn man zum Beispiel nach einer Kaffeesorte fragt, dann kriegt man was erzählt von den Ernten in den letzten 5 Jahren, ne? In Ecuador und wie der Klimawandel sich auswirkt und welche Farming-Programme da vorherrschen und die Lebensbedingungen der Kaffeebauern. Alles sehr interessant, aber es ist nicht der Horizont, den Konsument hat. Also man wird ganz schnell eben ein sachlich viel zu tiefes Wissen bekommen. Es ist emotional oberflächlich, was da rauskommt. Es ist alles gleichwertig. Es sind keine Aufmerksamkeitsschwerpunkte geschaffen in dem Antwortverhalten. Das ist das untrainierte ChatGPT. Also man kann also sagen, das ist ungefähr so, wie wenn man wenn man Spock fragt, Dr. Spock, noch alter Raumschiff Enterprise, wer das noch kennt,
Ja,
so.
aus der ersten Staffel.
Ja, aus der ersten Staffel, ja. So alt bin ich schon. Aber wir wollen Homer Simpson, ja. Also, wir wollen das Gerülpse, wir wollen, dass der da irgendwie ganz gefühlig antwortet, dass der eben so. Und hier ist, ich sagte das ja, so eine Renaissance der Morphologie eingetreten, weil es gibt eine Brücke. Wir waren ja heute schon in unserem Podcast so schrecklich akademisch unterwegs. Es gibt eben eine Brücke. Die Large Language Models sind ja nach dem Prinzip der neuronalen Netze entwickelt. Und das sind dynamische Assoziationsnetzwerke, die eigentlich auch ganzheitlich zu denken sind, weil es sind Sprachstrukturen, die auch erstmal nicht geteilt sind nach Erleben und Verhalten und nach Emotion und nach Kognition und nach Motivation, sondern was wir dort als Output kriegen, sind eigentlich lebhafte Geschichtenbildung. Und es gibt Möglichkeiten, eben dieses universelle neuronale Netzwerk, das gigantische Ausmaße hat, eben mit seinen Transformern, also das ist ja in dem ChatGPT drin, General Pre-Trained Transformer, um das auch mal einzubringen. Die Transformer sind eigentlich so diese Aufmerksamkeitsschwerpunkte, die in den stochastischen Prozess eingefügt sind. Wichtiges Papier, wer es nachlesen will, von Google veröffentlicht, All You Need Is Attention. Dahinter stehen also Selbstaufmerksamkeitssimulationen. Und das aktuelle 4.0 und 4.5, die sind jetzt bei mehreren Billionen Aufmerksamkeitsfokussierungen. Und es ist eben möglich, über das Training diese Selbstaufmerksamkeitsprozesse zu modulieren. Und das ist unsere Tätigkeit. Und da ist die Morphologie in einem hohen Grade kompatibel zur Struktur der Large Language Models, weil es eben halt auch letztlich ganzheitliche Modelle sind, die Large Language Models, die eben nicht so aufteilen, sondern die diese Sprachstrukturen beliebiger Form in Gestalten auch repräsentieren. Auch Modularität heißt das dort, multimodal, dass es so Gestalttransformation, also so Übertragungen gibt. Wenn man also einen Konsumenten, Schokoladenkonsumenten, wir hatten ja das Schokoladenbeispiel am Anfang auch unseres Podcasts, wenn man so deutlich macht, bei Schokolade gibt es so ein strukturelles Thema, so also zwischen Gier und Kontrolle. Und man sagt, ein Beispiel dafür ist so der Heißhunger am Kühlschrank. Das ist noch so eine Schokolade. Ich bin nachts aufgewacht, Heißhunger, und jetzt stehe ich vor der Kühlschranktür, habe den Konflikt. So. Dann kann das ChatGPT 5 oder 6 parallele Stories entwickeln, wo in ähnlichen Situationen ähnliche Konflikte da sind. Das nennt man Gestalttransformation. Und es ist für uns eine große Entdeckung gewesen, die uns aber auch nicht überrascht hat, weil es dort eben auch eine Analogie gibt eben zwischen dem morphologischen Denken, dem psychosemiotischen Denken und dem psycholinguistischen Denken. Das sind alles letztlich verwandte Ansätze. Und ChatGPT oder Llama oder andere Modelle, die arbeiten eben mit neurolinguistischen Modellen, die eben schon sehr verwandt sind, eben halt auch dem, wie wir die Welt denken.
Und habt ihr damit schon Fragen beantwortet, worüber du sprechen darfst. Das heißt, konkrete Aufgabenstellung, wo ihr gesagt hättet, normalerweise würden wir jetzt X Probanden erstmal durch die morphologische Interviewtechnik jagen und danach das analysieren. Und in dem Fall habt ihr das mit diesen digitalen Zwillingen gemacht und was ist dabei rausgekommen?
Also eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass eben diese digitalen Zwillinge keinesfalls die Interviews ersetzen können, sondern es ist eine Ergänzung und es ist eine Ergänzung, die die Prozesse enorm vertiefen und beschleunigen kann. Will heißen, so ein Training, das kann man nicht einfach aus einer quantitativen Studie ableiten. Also wenn es da so eine Q&A gibt und da gibt es auch schon Personas und die sind dann mit so Kennzahlen, die füttert man dann dem Large Language Model an, da kommt nichts bei raus, sondern man muss eben Tiefeninterviews als Grundstock haben, auch sehr gut durchgeführte, auch welche, die eben strukturell psychologisch funktionieren. Das muss nicht unbedingt der morphologische Ansatz sein, aber schon etwas, was in Richtung so von Tiefenpsychologie, Tiefensemiotik und so weiter geht. Und nur auf der Basis gelingt das Training. Das haben wir jetzt aber in vielen Fällen erfolgreich durchexerziert. Das prominenteste Beispiel, wo man das auch alles sich angucken kann, ist unser Wahllabor. Das war unser Mastercase, den wir in ganz schneller Zeit entwickelt haben, als eben die vorgezogenen Wahlen, wir hatten es ja eigentlich für September vor, uns auch dazu gezwungen haben. Da haben wir nämlich mal als Mastercase einen denkbar großen Markt uns vorgenommen. 60 Millionen Konsumenten oder Kunden, das sind die Wähler, 60 Millionen Kaufentscheidungen, das ist die Stimmabgabe, und 8 große Marken, die um sie werben, mit ihren Hauptrepräsentanten, das sind die Kandidaten und die Parteien, mit einer spezifischen Markenführung, Themenführung, Kommunikation. All das haben wir in einer großen KI abgebildet. Immer wieder kalibriert und begleitet mit unseren tiefen Interviews. Aber dort haben wir dann eben die Möglichkeit gehabt, komplexe Kommunikationsstudien in 1,5 Tagen durchzuführen. 90 tiefen Interviews in einer Stunde. Dann immer noch mit der Validierung von 2 Fokusgruppen, um das abzugleichen. Also es ist ein Tandem, also die klassische qualitativ-morphologische Marktforschung wird weiterhin gebraucht. Wir sehen das auch nicht mehr. Wir haben auch gesagt, eine neue Welt braucht neue Begriffe. Wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, ja gleich eigentlich eine Abwehrreaktion provoziert. Nämlich, dann denkt man ja, die künstliche Intelligenz schafft die menschliche Intelligenz ab. Und das sehen wir ja auch seit Jahrzehnten in den Science-Fiction-Filmen, also in diesen Klassikers, Odyssey 2001, gibt es diesen Hal, ne, der die Leute da eben den Sauerstoff abdreht, oder der Terminator ist unterwegs zum Terminieren. Und Concept MAI ist jetzt aber nicht unterwegs, um alle Moderatoren abzuschaffen. Also wir sind nicht der Terminator der Marktforschungsbranche, sondern wir sehen eben, uns geht es darum, wirklich natürlich auszuloten, was ist da möglich. Und da sagen wir regelmäßig, heute ist schon möglich, was viele erst für übermorgen erwarten. Und wir wollen eben halt auch so Prozesse pionieren, wie es funktioniert im Sinne einer Augmentation, also wir reden mehr von Augmented Intelligent, also wie AR, wenn man so eine Brille auf hat und dann eben ergänzende Elemente hat, einen weiteren Blick, das auch im Zusammenhang funktioniert. Die Vorteile sind aber, wie eben gesagt, der permanente Konsumentendialog, weil diese Konsumentenzwillinge stehen dann eben halt in jedem Meeting bereit. Also viele Entscheidungen werden ja im Marketing eher so System One, intuitive Intelligenz, Bauchgefühl. Dann, wenn Marktforschung ins Spiel kommt, wenn die Zeit ist, aber vielfach ist ja die Zeit nicht, System Two, eben ja, reflektierte Intelligenz, kognitive Prozesse. Und wir sagen, mit der KI kommt jetzt System Three. dass es eben diese Augmented Intelligence gibt.
Sehr gut. Das ist so ein tiefes Thema, das werden wir vielleicht nochmal in der separaten Folge behandeln. Aber was ich jetzt gerade so als Bild mitnehme, ist ja das, was in der Marktforschung auch häufig ein Problem ist. Man erforscht etwas und gießt es dann in eine statische PowerPoint. Ja, und dann gibt es 260 Folien. Wenn man dann aber eine leicht veränderte Fragestellung hat, dann müsste man praktisch die Daten wieder in neue Folien verwandeln. Und das, was du mir gerade beschreibst, sehe ich gerade so wie so ein Bild. Wir haben frische Daten, wir haben diese morphologischen Tiefeninterviews und dann habe ich aber ein dynamisches System, wo ich dann auch noch feine Ziselierungen von Fragestellungen dann in sehr kurzer Zeit beantwortet kriege. Und das hilft natürlich in den Prozessen enorm. Und dann haben wir dieses Bild, man kann über Jeff Bezos denken, was man will, aber er hat ja diese Geschichte, dass da angeblich immer dieser leere Stuhl sitzt, der Konsument mit am Tisch, ja, und wo man ihn dann fragen kann, was würdest du denn davon halten? So, und das hätte man in dem Bild, was du gerade beschrieben hast, also dann in Entscheidungssituationen sehr kurzfristig verfügbar, aber eben nicht aus dem luftleeren Raum oder stochastischen Modellen, wo man sagt, das ist die wahrscheinlichste Antwort, die da draußen sprachlich rumschwirrt, sondern das ist die Antwort, die aus unseren Daten, aus unseren proprietären Daten, das ist ja auch dann die Forschung der Firmen, die bezahlt ist und die niemand anders hat und die dann abbildet, was die Reaktion sehr wahrscheinlich sein wird. Habt ihr das mal abgetestet im Vergleich? Antworten von echten Menschen mit den Antworten dann von den Zwillingen? Habt ihr das noch mal so?
Ja, das haben wir auch gemacht, aber um auch das nochmal auf eine Formel zu bringen, was du jetzt eigentlich als Zusammenhang in den Raum gestellt hast, in der Tat ist da jetzt die Möglichkeit gegeben, aus totem Studienwissen lebendige Sprachwesen zu machen.
Ja, sehr gut.
Also Living Organism hat ein Kunde von uns das in UK genannt. Das ist ja auch so, dass viele Firmen eben diese Persona-Studien gemacht haben. Quantitativ, dann qualitativ, das wurde dann halt auch allen mal so präsentiert in einer Kurzform. Vielleicht wurden dann Poster entwickelt von den Personas, die man da in den Räumen aufgehängt hat. Ich erinnere mich auch an große Unternehmen, wo die das dann als Aufsteller hatten, so als Pappkameraden im Flur. Das ist der Manfred, ne, der, ne, Schlechtzahler, ne, von dem Stromkonzern, und da war dann nach einem halben Jahr der Arm ab und dann liefen die da vorbei. Aber was war noch mal mit dem Manfred? Das wurde dann irgendwann zum toten Studienwissen. Und hier ist jetzt möglich, den Manfred immer in den Meetings an den Tisch zu setzen. Es ist ja auch so, dass die Leute im Marketing arbeiten, oft so auch so eine Lieblingszielgruppe haben, die sie so ein bisschen idealisieren können. Und die haben sie immer so als Leitbild so im Kopf. Wir brauchen das ja auch, dass wir so personifizieren und so Leitbilder im Kopf haben. Und die anderen drei Kundengruppen, da hat man nie so ein klar, da hat man nie so richtig verstanden. Und jetzt ist die Möglichkeit, weil wir ja nicht nur einen Kunden, eine Persona in der KI replizieren, sondern hat ein ganzes Ensemble, also das ganze Theaterstück. Also Persona, das kommt ja von dem griechischen Theater, das waren ja diese Masken, die die Schauspieler aufhatten. Damals waren die ja gar nicht mit ihren ganzen Gesichtern zu sehen. So. Und es ist eben so, dass wir das marktspezifische Ensemble, was das Theaterstück des Marktes da immer wieder aufführt, dass wir das im Ganzen halt auch rekreieren. Das sind dann zwischen 5 und 7 Personas, die man braucht, die dann auch Fokusgruppen machen, die dann auch über Innovation streiten können. Das ist schon eine sehr faszinierende Welt, die
Sehr, sehr
sich da
spannend.
jetzt aufbaut.
Sehr spannend. Als letzte Frage zu dem Thema kommt mir gerade ein Gedanke, weil der Chef von IKEA hat mal gesagt, die größten Fehler, die wir in unserer Geschichte gemacht haben, waren immer dann, er sagt es in Englisch damals, when the brand was not in the room. Ja, das heißt, die Marke war nicht präsent im Sinne des Verständnisses. Was ist eigentlich der Grund? Warum gibt es uns? Was ist unsere Mission? Was ist unsere Vision? Was sind die Werte, die wir vertreten? Könnte man aus diesem Gedanken, ich spinne jetzt gerade, theoretisch auch eine Markenpersona gestalten, dass man wirklich die Marke, was sagt denn die Marke dazu? Wir
Ja.
planen jetzt gerade folgende neue Vertriebskanäle zu integrieren. Wir haben gerade die und die Kampagne. Und jetzt fragen wir doch mal die Marke. Ist das eine realistische Vision für so eine Art von?
Absolut. Und damit haben wir auch schon experimentiert. Also der Punkt ist der, dass das sind sogenannte Multi-Agent-Systeme. Also es gibt so also ein Paradox auch der Large Language Models, dass die sich ihre eigenen Produktionen gar nicht selber bewerten können. Also wenn man jetzt in einem Chatverlauf ist mit einem jetzt customized Agent oder eben Bot, dann lässt man den etwas generieren, irgendwelche Claims zum Beispiel, und sagt, jetzt bewerte mal die Claims machen. Das klappt gar nicht so gut. Also es ist in der Aufteilung mehrerer Rollen ein viel besserer Zugang. Und deswegen haben wir auch vielschichtige, vielstufige Prozesse, wo wir zum Beispiel den Dr. Jung inzwischen auch rekreiert haben. Du hast schon ungefähr ein Gefühl davon. Das ist ein Experte für Markenarchetypen. Und der ist von uns darauf geschult, eben in verschiedenen Motivkontexten, also für verschiedene Kategorien, Marken jetzt nach Brand Archetypes einzuordnen.
Jetzt machst du mir aber gerade Angst. Das heißt, es wird dann bald den digitalen Zwilling von Olaf Hartmann als Markenberater geben und ich werde dann ersetzt durch diese Art von Beratung.
Olaf, da ist ein Preisschild dran. Das wird so einfach jetzt nicht gehen. Aber es wäre ja vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Vorstellung. Ich glaube, das ist nicht so weit entfernt, dass dein digitaler Zwilling auch mal einen Podcast durchführt.
Krass, ja. Da steckt wieder Gesprächsstoff drin, wirklich für eine weitere Episode. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, Dirk. Es war großartig, es war super klasse. Auch das Mäandern in die verschiedenen Regionen hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich würde dich zum Abschluss noch mal bitten, wie es
Also
klassisch
es hat
ist.
mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich werde den Dr. Jung das Transkript unseres Podcasts mal geben und eine Persönlichkeitsanalyse durchführen lassen.
Sehr gut, das finde ich großartig.
Gebe ich
Dann
dir dann.
Da freue ich mich drauf. Und dann würde ich dich zum Abschluss nochmal bitten, einen Impuls den Hörern mitzugeben, die klassische Bildschirmschonerfrage. Das heißt, du kannst allen Markenverantwortlichen in Deutschland einen Bildschirmschoner für ein Jahr auf den Computer zaubern, was sie einfach nicht vergessen sollten. Den einen Impuls, die eine Quelle. Es gab schon viele Antworten in der Richtung. Was würdest du denen mitgeben wollen?
Also ich halte es da immer mit Stay hungry, stay curious.
Stay hungry, stay curious.
Ja, das ist eine Abwandlung von Steve Jobs. Er sagt foolish, aber foolish ist nicht was für jeden.
Super. Also stay hungry, stay curious und das passt perfekt. Vielen, vielen Dank, Dirk, für auch deine klaren Gedanken bei diesem komplexen Thema. Wer mehr über euch und eure Arbeit erfahren möchte, ich packe den Link in die Shownotes. Und ja, da kann man in dem Sinne auch nur sagen, bis zur nächsten Folge von Markenkraft. Bleibt neugierig, denn wer nichts weiß, muss alles glauben. Vielen Dank.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.